Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute der Mann, der uns die Hochs und Tiefs im Leben ankündigt. Und wenn er wettert, dann schimpft er nicht, sondern macht die Vorhersage. Sven Plöger ist Meteorologe und seit mehr als 20 Jahren ARD-Wettermann. Willkommen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Timm. Hallo, hallo.
Herr Plöger, wohin geht morgens der erste Blick? Gen Himmel oder doch auf eine Ihrer 13 Wetter-Apps?
Tatsächlich gen Himmel. Ich halte morgens auch sehr gerne mal die Hand raus. Und tatsächlich, Sie haben richtig gezählt. Ich weiß gar nicht, wie Sie das jetzt geschafft haben, aber ich habe da 13 Stück drauf. Vielleicht habe ich es mal erzählt. Und dann gucke ich ein bisschen, wie unterschiedlich die sind.
Ich habe mich nämlich gefragt, warum Sie 13 Apps haben. Ich habe gestern mal ein bisschen verglichen und das war sehr lustig. Also das Wetter des nächsten Tages kann man inzwischen wohl sehr präzise vorhersagen. Aber in der Vorausschau, so ab dem dritten, vierten Tag, fand ich in den unterschiedlichen Apps sehr unterschiedliches Wetter und dachte, warum haben Sie 13? Ist das Kollegenkontrolle oder wie?
Um diese Freude zu haben und zu sehen, die Apps können noch nicht alles und es braucht noch Leute wie mich, die das einordnen. Ich habe tatsächlich diese 13 Apps, weil ich vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren, vielleicht ist es sogar länger her, da gab es mal eine ARD-Ratgebersendung und zu der wurde ich also gebeten, mal Apps zu testen. Und das ist ja für mich so ein bisschen so, ich brauche ja eigentlich keine Apps für die Vorhersage, denn ich habe natürlich die Originalmodelle, ich habe die Rohdaten, ich habe die ganzen Isobaren, Isohypsen und so weiter Karten, die man sich dann anschaut, Wetterkarten, aus denen ich ja die Interpretation selber mache. Das wäre so ein bisschen so, als würde ein Handwerker, der ein Profi ist, seine Werkzeuge im Baumarkt kaufen. Das tut er meistens auch nicht. Und trotzdem gucke ich danach und habe manchmal so meine Freude, sehe aber auch, um etwas Gutes zu sagen, die Entwicklung ist vorhanden, die Apps werden besser.
Sven Plöger ist unser Gast, Meteorologe, Fernsehwettermann und Buchautor. Ein Gespräch darüber, warum wir den Alpen dankbar sein sollten, wie wir die Klimakrise vielleicht doch noch drehen und den Traum vom Fliegen. Heiß und trocken war der Sommer, das hat jeder gemerkt. Wie ordnen Sie ihn ein?
Ja, das war schon ein gewaltiger Sommer, das war ein Ausnahmesommer und das war ein Sommer, der uns in Deutschland, aber auch in vielen Regionen Europas und anderswo auf der Welt einfach gezeigt hat, das Klima verändert sich. Das haben wir schon in einigen Jahren wiederkehrend bemerkt. Trotzdem, im Moment neigen die Sommer, aber auch die anderen Jahreszeiten dazu, uns das immer häufiger zu beweisen und den Klimawandel quasi haptisch zu machen. Ich musste gestern auch oft an Hermann Flohn denken. Das passiert vielleicht nicht jedem an dieser Stelle sofort, aber Hermann Flohn, das war ein Klimaforscher der, sagen wir mal, ersten Generation. Und der hat in seiner Habilitation, und die hat er 1941 gemacht, also vor 81 Jahren, da hat er sehr genau schon die Dinge reingeschrieben, die wir heute erleben. Und er hat dann 1979, und das habe ich ihm und zwar in einer Tagesschau-Sendung, und die habe ich jetzt mir vor 2 Tagen nochmal angeguckt, weil man die tatsächlich überall findet, da hat er nochmal sehr klar ausgeführt, als es die erste Klimakonferenz in Genf gab, das war Februar 79, was wir zu erwarten haben, und genau das tritt heute ein. Mhm. Und das konnten wir in diesem Sommer sehen. Wir hatten unglaublich viel Sonnenschein im Westen, weit über 800 Stunden, das ist viel für einen Sommer. Wir hatten eine unglaubliche Trockenheit, insbesondere auch in vielen Landesteilen. Es gab so ein paar Ausnahmen. Das südliche Deutschland Richtung Alpenrand, da gab es mehr Regen. Der Osten hatte jetzt in den letzten 3 Augusttagen wirklich mal Aufholpotenzial, aber leider so, dass die große Trockenheit dann sofort abgelöst wurde von Überschwemmungen. Das Wasser dringt nicht in die Böden ein. Dann haben wir die Waldbrände gehabt. Wir haben teilweise Flüsse gehabt, die wirklich gar kein Wasser mehr geführt haben. Kleine Teiche und Seen. Wir sehen unsere Felder. Und das macht mich alles nicht glücklich. Einen Satz muss ich kurz sagen, weil viele vielleicht jetzt zuhören und denken, ja, warum redet der von Ende des Sommers? Das ist doch am 23. September morgens um 3.03 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Genau, das stimmt. Aber wir machen das immer als Meteorologen aus statistischen Gründen. Juni, Juli, August, dann haben wir die ganzen Daten monatsweise und müssen nicht quer in einen Monat reingehen, denn dann sind die Daten irgendwann am Ende alle nicht mehr vergleichbar. Also es hat rein statistische Gründe. Wir Meteorologen möchten da kein Highlight draus machen. Das sind die Gründe, warum wir jetzt sagen, meteorologischer Sommer. Das andere ist das kalendarische. Da geht es nach der astronomischen Position der
Deswegen Sonne. Hatte ich auch ganz ordentlich das meteorologische Sommerende.
Ist mir direkt aufgefallen. Ja,
aber
wie ist
das eigentlich? Sie sind nun in großen Schwung gleich 80 Jahre zurückgegangen. Aber noch vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren haben die Leute den Wetterbericht in erster Linie gesehen, um zu erfahren, ob der Ausflug am Sonntag ins Wasser fällt oder nicht. Ja. Diesmal hofften wirklich viele auf endlich mal Regen zur Erfrischung für Garten wie Landwirtschaft. Klimawandel lässt grüßen. Hat das für Sie selber, Herr Plöger, eigentlich was verändert bei Ihren Auftritten, wenn die Leute plötzlich gern mal ein Tief angesagt kriegen würden?
Ja, absolut. Also das beschäftigt mich ja schon seit vielen Jahren. Ich habe schon vor, das sind glaube ich jetzt auch schon wieder 10 Jahre, die Zeit vergeht ja unglaublich schnell, habe ich auf meiner alten Homepage damals mal geschrieben, also um die Bedeutung von Wasser und Regen zu erläutern, habe ich einfach geschrieben, ohne Regen kein Leben, ohne Wolken kein Wetter, und fand diesen Spruch am Ende irgendwie gut und habe immer wieder auch Moderatorinnen und Moderatoren, die natürlich mich dann auch immer im Sinne des schönen Wetters, gleich Sonnenschein und wir sind draußen und freuen uns, was ja auch eine Berechtigung hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich wurde immer in dieser Weise angesprochen und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, hört mal, mich schreiben die Zuschauerinnen und Zuschauer an, die fragen nach Regen, es ist eine Trockenheit da, wir haben Sorgen über diese Themen, wir haben ein Waldsterben, wir lieben unseren Wald und jetzt haben wir das Problem mit der Trockenheit, wir müssen auch da umdenken und das mache ich tatsächlich schon seit Jahren und man merkt, dass das in der Gesellschaft stattfindet. Also wenn ich heute einen Satz formuliere und in einem Wetterbericht ausschließlich mal bei einem schönen Tag das nicht reflektiere und einfach nur mal mir erlaube zu sagen, hey, wird sonnig und warm und geht raus, dann kriege ich ganz viele Mails. Deswegen versuche ich das in jedem Wetterbericht zu integrieren.
Es hat heute einen völlig anderen Klang.
Ja, wir haben einen Paradigmenwechsel. Früher hieß es immer, Wasser muss weg, jetzt heißt es, Wasser muss bleiben.
Ich hoffe, Sie waren in diesem Sommer in den Alpen wandern.
Natürlich.
Ihr neuestes Buch heißt Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen. Ja. Geschrieben gemeinsam mit Rolf Schlenker, Tenor. Wir sollten den Alpen sehr dankbar sein.
Ja.
Und Ausgangspunkt ist ein, ich sag mal, Gedankenspiel. Was wäre, wenn dieses Bollwerk aus Stein nicht wäre? Was wäre denn dann?
Das ist immer, wenn man die Idee eines Buches hat und sagt, Mensch, wie soll man die Geschichte aufzäumen? Dann haben wir einfach gesagt, ja, was wäre denn ohne Alpen? Und ohne Alpen würde arktische Kaltluft aus Norden ungestört, Sie haben es gerade schön als Bollwerk beschrieben, aus Stein, ungestört nach Süden vordringen. Das würde für den Mittelmeerraum, wo ja das feuchte, warme Mittelmeerwasser ist, würde dann im Winter mit arktischer Kaltluft zu unglaublichen Blizzards führen. Also Städte wie Rom, wie Neapel würden ständig komplett unter Schneemassen verschwinden und Schneestürmen. Und gleichzeitig würden in anderen Jahreszeiten, insbesondere Sommer, würde die schwüle, feuchte Mittelmeerluft, die kommt natürlich auch jetzt manchmal zu uns, aber die könnte viel heftiger zu uns kommen, könnte dann der arktischen Kaltluft begegnen und wenn diese beiden zusammentreffen, dann geht es noch viel wilder ab, als wir das heute hätten. Wir hätten auch eine regelrechte Tornado-Alley in der Mitte Europas. Das wäre bei uns wie in den USA, wie wir da ja manchmal die Berichte bekommen. Das heißt, die Alpen schützen uns vor Extremwetter und sind gleichzeitig, und das ist das, ich habe fast die Hälfte meines Lebens in den Alpen verbracht, deswegen war mir das Buch auch so ein unglaubliches Bedürfnis. Sie verdichten die Naturräume irrsinnig. Ne?
Also die ganzen Höhenmeter machen, dass man sämtliche Klimazonen, Vegetationszonen, sagt man, glaube ich,
besser. So ist es.
Ne?
Vegetations-, aber auch Klimazonen, genau. Wenn man also zum Beispiel von Deutschland irgendwo, Punkt fast egal, zum Nordpol läuft, dann hat man ungefähr 5000 Kilometer zurückzulegen und dann ist man erst bei uns im Mischwald, dann kommt mal der skandinavische Nadelwald, dann kommen Taiga, Tundra und Eis. So, und wenn man das jetzt senkrecht stellt und macht aus 5000 Kilometern 5000 Meter, also durch 1000, dann hat man die Alpen.
Mhm.
Der höchste, der Mont Blanc, ist 4707, glaube ich. Das heißt, geht an die 5000 ran und dann hat man verdichtet alle Zonen. Und das bedeutet natürlich, dass man die gesamten Klimaveränderungen in den Alpen hochgradig verdichtet beobachten kann, mit allen Auswirkungen. Gletscher sind sicher das Auffälligste, aber auch wenn man den Lebensraum Alpen betrachtet, da kann man Veränderungen angucken und spüren.
Aber können Sie die Funktion des Wetterregulierers überhaupt noch wahrnehmen? Also es geht Ihnen ja nicht gut. Die Gletscher schmelzen. Mhm. Kürzlich brach ein Riesenstück weg in Südtirol.
Ja.
Und es gibt inzwischen auch sowas wie gefangenes Wasser, gefangene Riesenseen innerhalb von Gletschern. Und wenn die sich den Weg nach draußen bahnen, dann rutscht die Umgebung von jetzt auf gleich weg.
Genau, das sind die sogenannten Poschdos, die Wascher... nochmal. Wassertaschen, das ist gar nicht so einfach. Morgens um 9.18 Uhr und 41 Sekunden Wassertaschen. So, und da sammelt sich dann tatsächlich im Gletscher von außen nicht sichtbar möglicherweise viel Wasser, Schmelzwasser, bleibt dort drin als Wasser. Und wenn sich ein Gletscher bewegt, und das tut er ja immer, und gerät dann irgendwie so vielleicht über eine Felskante oder Spitze, dass er dann aufgespiegt wird, dann kann es zur Wirkung kommen, dass das Wasser einfach rausschlägt. Oder es ist so viel Wasser drin, dass der Gletscher einfach nach vorne rausgedrückt wird, wie Reinhold Messner das immer so schön ausdrückte, nach vorne rausdrücken. Und dann fliegt halt auf einen Schlag. Und das macht plötzlich diesen schleichenden Prozess Klimawandel, das ist ja der Grund, die Erwärmung ist der Grund, dass das Wasser da so in dieser Form auftritt, dann ist es plötzlich so, dass dieser schleichende, langsame Klimawandel auf einen Schlag unglaubliche Kräfte auslöst. Und wir haben so einen Gletschersturz bzw. Eissturz. Das war, wovon Sie gerade sprachen, die Marmolata. Das ist der höchste Berg in den Dolomiten, 3343 in Metern. Und ich habe da oben schon oft gestanden, kann man sogar Skifahren da in der Gegend. Und wenn plötzlich ein 200 Meter großes Eisstück bis zum Fels einfach auf einen Schlag runterschlägt, dann weiß man, das ist die Wirkung von Temperaturen, die wochenlang über 10 Grad auf dieser Höhe gelegen haben. Das schmilzt und dieses Wasser macht dann regelrecht einen Schmierfilm oder eben diese Porstos. Und plötzlich haben wir diese Dramatik. Und wir beobachten im Moment, während ja Flüsse bei uns auch austrocknen oder ganz niedrigen Pegelstand haben wie der Rhein, dass die unmittelbaren Gletscherabflüsse, die führen zum Beispiel in der Schweiz im Moment Hochwasser. Also da sind Hochwassermarken erreicht, weil das Abschmelzen in diesem Jahr so schnell vorangeht in den Alpengletschern wie noch nie zuvor, seit wir das messen.
Und dann erlebt man plötzlich im Zeitraffer, was die etwas abstrakten Zahlen bedeuten. Ob das nun 1,2, 1,5 oder sonst wie wärmer wird, dann bekommt das plötzlich eine ganz bedrohliche Form, die man miterleben muss und kann. Sven Plöger, heute bei uns zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Mein Lieblingssatz von Sven Plöger wird wohl immer sein: Wetternachhersage ist einfacher als Wettervorhersage. Beschreibt das perfekt die Größe und auch die Tragik Ihres Berufs?
Ja, natürlich. Vorhersagen sind schwierig, haben Grenzen. Man kann das gut machen im Ergebnis für den Folgetag über 90%, was aber auch sagt, 10% sind dann 7-10% sind dann vielleicht nicht richtig. Das behalten Menschen natürlich eher. Wenn ich sage, morgen bleibst du trocken und man bleibt trocken, dann denkt man nicht viel über mich nach. Wenn man dann patschnass wird, denkt man vielleicht viel über mich nach, überlegt sich neue Wörter für mich. Und insofern, ja, das ist eine gewisse Tragik. Trotzdem ist es auch eine Herausforderung.
3 Tage gehen so ungefähr solide und dann wird es Spekulation, oder?
Ja, nicht direkt. Also man könnte jetzt ganz umfangreich ausholen, was ich zwar theoretisch gerne tue, aber dann wird der Sonnenuntergang immer noch in diesem Satz erlebt. Da geht es um statistische Signifikanz. Das heißt also, es gibt eine Grenze in der Statistik, wo etwas physikalisch Begründetes übergeht in den Zufall. Und das ist bei der Wetterprognose ungefähr bei Tag 6,5 bis 7. Auch da muss man aufpassen, weil es gibt Dinge, die man leichter vorhersagen kann, zum Beispiel Temperaturen. Mhm. Deswegen zeigt man da manchmal so ein 15-Tage-Trend. Und andere Dinge sind sehr viel schwerer, nämlich Regengebiete in der Intensität und der genauen Position.
Und dann wechselt während der Tagesschau plötzlich der Wind und alles wird ganz anders.
Ja, das ist dann fies, böse und gemein. Das passiert aber nur, wenn ich in Verstehen Sie Spaß plötzlich auftauche und mich wundere, was da alles so passiert.
Wetter und Klima, Herr Plöger, sind 2 Dinge. Das haben inzwischen alle gelernt. Aber das Klima nimmt ja Einfluss auf das Wetter. Sonst hätten wir so viele extreme Sommer nacheinander nicht gehabt. Mhm. 2018 trocken, dann 2021 ziemlich nass dieses Jahr. So viel Sonnenschein wie seit 70 Jahren nicht mehr, aber viel zu viel Wasser. In dem Zusammenhang ist mir immer das Wort Standwetter begegnet. Mhm. Gab es das überhaupt vor 30 Jahren schon, das Wort?
Gab's, also das habe ich mal irgendwann erfunden und vielleicht auch andere, aber ich habe es tatsächlich erfunden, dieses Wort Standwetter, weil ich hatte immer das Bedürfnis, mal sowas zu leisten wie, wie heißt er denn, Günther Netzer, genau, der hat mir immer gut gefallen bei seinen Fußballkommentaren und auch von der Frisur her und da habe ich gedacht, der hat Standfußball erfunden, ich erfinde jetzt Standwetter, das ist einfach, wenn nichts passiert und das gab es früher auch mal, sogenannte Omega-Wetterlagen, da war die Höhenströmung geformt wie so ein griechisches Omega und dann bleibt zum Beispiel ein Hoch, wenn das Omega mit seiner Spoiler genau bei uns ist, ewig liegen. Das gab es früher schon und diese Lagen häufen sich aber, weil sich das arktische Eis zurückzieht.
Was heißt denn der Klimawandel für Ihr Fach, also die Meteorologie? Sie sind ja wohl mehr, ich sag mal, Risikovorsorge, als Sie das früher waren. Ich meine, es hängt ja auch manches Mal wirklich was davon ab, was Sie sagen.
Es gibt, glaube ich, zwei Punkte. Das eine ist, mir ist das Thema wirklich ans Herz gewachsen und ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, ich gucke so einen Weltrettungsfilm, wo Sie kennen diese Filme, nicht? Da kommt am Anfang ist da immer so sehr eine seichte Situation und nachher wird es sehr spannend und aufregend. Da gibt es dann meistens eine Weltrettung als Mindestnotwendigkeit und man sitzt am Anfang als Zuschauer so davor und guckt diese Protagonisten an und denkt, ja, verstehen die denn nicht, wo sie stehen? Meine Güte, da muss doch was losgehen. Und so ist mein Meteorologenblick ein bisschen in die Welt. Und deswegen versuche ich, dieses schwierige Thema zu übersetzen, weder mit Zeigefinger noch in missionierender Rolle, sondern schwierige Physik einfach zu übersetzen, verständlich zu machen und das aber mit einer Haltung zu kombinieren. Ich glaube, das darf man sich auch als Wissenschaftler in Anführungszeichen, ich bin ja nicht mehr im täglichen Wissenschaftsbetrieb, darf man sich das erlauben auf der einen Seite. Und das, wo Sie natürlich jetzt hin wahrscheinlich gewollt haben, ist auch der Gedanke der Unwettervorhersage.
Ich gebe noch mal ein Beispiel. Also vor der Katastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr haben Sie, ich sag mal, verhältnismäßig offensiv gewarnt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also Leute, schaut auf die Pegel, bleibt von den Flüssen weg. Ja. Im Nachhinein wären Sie wahrscheinlich noch viel offensiver geworden. Aber wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, es braut sich was zusammen und möglicherweise hängt es von mir ab, ob Menschen sich schützen und zugleich, naja, so richtig genau kann man ein Mikroklima eben doch nicht vorhersehen. Also wie gehen Sie damit um? Man hat ja auch eine Verantwortung da.
Ja klar, das ist innerlich schon eine Herausforderung, denn es ist ja nicht so sicher. Also das ist genau der Punkt, das habe ich auch genau dazu mal gesagt mit der Nachhersage. Also im Nachhinein konnte jeder sagen, was gewesen ist. Im Vorfeld war das so klar nicht. Es gab verschiedene Modelle, die viel weniger Regen anzeigten. Es gab auch Modelle, die gleiche Regenmenge im Schwarzwald anzeigten. Hätte man also den Schwarzwald mehr oder weniger evakuiert im Vorfeld, hätten Leute im Nachgang gesagt, wieso eigentlich bei leichtem Landregen das passiert. Das heißt also, das ist nicht einfach. Wie gehe ich damit um? Ich versuche, das solide abzuwägen. Für mich war zum Beispiel ein starkes Argument die übermäßig warme Ostsee. Die war wie eine Mittelmeer-Ostsee mit 26 Grad Oberflächentemperatur ausgestattet. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, dieses Tief muss so viel Wasserdampf haben, dass die höchsten Modellrechnungen kommen. Deswegen habe ich mich in dieser Klarheit hingestellt. Man muss natürlich vorsichtig sein. Ich mache jetzt die Wettersendung im Fernsehen. Ich kann natürlich nur die Zuschauer ansprechen, die auch schauen, die anderen nicht. Deswegen gibt es natürlich eine behördliche Warnkette. Da haben wir im Nachgang gelernt, dass da vieles nicht so funktioniert hat, wie man sich das wünscht. Damit habe ich jetzt persönlich nichts zu tun, aber mich bewegt es sehr und mich bewegt der Gedanke, können wir es für die Zukunft schaffen, neben den wirklich reellen Schwierigkeiten, ich kann die vielleicht gleich nochmal erläutern, warum das so schwierig ist, aber dass zum Beispiel die Meteorologie und die Hydrologie an der Stelle enger zusammenkommen. Wir Meteorologen gucken Wasser, bis es auf die Erde kommt und der Hydrologe guckt Wasser, bis es weiterfließt. Das führt dazu, dass zum Beispiel bei dieser Ausdehnung des Regengebietes, das große Problem ist, 100 bis 200 Liter, die sind gefallen in diesem Zeitraum, die bringen nicht zwingend das gleiche Hochwasser, sondern hier war das Hauptproblem, dass sich alle Hochwasserscheitel der kleinen Flüsse und Bäche und möglicherweise von Tälern, die normal gar kein Wasser führen, alle überlagert haben, sodass die A, die ja dann auch noch in diesem engen Tal eingezwängt ist, zu diesem schlagartigen Anstieg führte und dann hat sich vor den Brücken einfach das Wasser gestaut, da haben sich Bäume schon, wurden entwurzelt, lagen vor den Brücken, wir haben Container gehabt, wir haben Unrat gehabt, alles mögliche, was da nicht hingehört, Autos, Fahrzeuge, Wohnwagen und das hat sich gestaut, dann hatten wir den Dammbruch, Brücke stürzt ein und dann kaskadenartig, genau.
Ich wollte noch auf was anderes hinaus, Herr Plöger, die Modelle werden natürlich immer feiner, jede Menge Technik und ihr naturwissenschaftliches Wissen formen ihr Fach immer wieder neu, immer präziser. Welche Rolle spielt eigentlich Erfahrung? Bauernregeln, die Wetterschmöckerer in der Schweiz, die für ihr eigenes Tal das ja oft sehr präzise hinkriegen, ohne dass sie das studiert haben.
Ja, die Wetterschmöckerer, das sind eher Leute, die sind ganz sympathisch, ich finde die irre witzig, ich kenne die auch. Ich habe mit allen schon mal für eine Dokumentation gesprochen, habe mit einem, den Martin Horath, habe ich auch mal eine Veranstaltung gemacht, übrigens im lustigen Iserlohn im Sauerland, war alles sehr lustig. Die machen so Jahreszeitenvorhersagen und haben lustige Ideen. Der eine guckt Tannenzapfen, der andere setzt sich in einen Haufen von Ameisen und so weiter. Das ist ein gesellschaftliches Ereignis dort in der Schweiz und macht einfach Spaß. Die Vorhersagen sind natürlich sehr allgemein gehalten. Ne? Sagen sie manchmal, es gibt einen warmen Sommer, es gibt einen kalten Winter. Ja gut, das
stimmt,
ist keine,
dann immer.
Ja, nicht mal das, also, weil man kann es einfach nicht. Aber es ist spannend, diese Dinge zu tun. Es ist auch spannend, sich anzuschauen, wie Bauernregeln geschichtlich zusammengekommen sind, weil natürlich die Menschen damals, also früher konnte man das quantitativ alles gar nicht ausrechnen. Heute geht es ja darum, die Gleichung, die Computer. Mit unserem Sachverstand, physikalischen Sachverstand, können wir Dinge quantitativ berechnen. Ganz früher mal, als man auch schon vom Wetter abhing, und zwar viel mehr als heute, da konnte man ja solche Dinge, man wusste nicht mal, dass es einen Luftdruck gibt. So, dann kann man damit auch ganz wenig rechnen. Und dann hat man versucht, durch wiederkehrende Beobachtung von Wetterlagen das zu interpretieren und oft in einen Reim umgesetzt. Und da sind die Bauernregeln entstanden. Historisch ganz beeindruckend für die Vorhersage nutzlos. Es gibt eigentlich nur eine, die schafft 70%, aber 70%, wenn ich Ihnen eine Flugreise anbiete und sage, also der Flieger kommt mit 70% Wahrscheinlichkeit am Ziel an, dann glaube ich, steigen Sie nicht ein und auch sonst keiner.
Sven Plöger, Meteorologe und Wettermann der ARD, aufgewachsen in einer Beamtenfamilie in Bonn. Wie kam da das Wettergehen zu Ihnen? War das immer schon da?
Das war irgendwie so reingedrückt. Ich weiß nicht, wo es herkam. Also bei uns in der Familie ist gar kein Meteorologe zu finden. Und da ist auch das Thema Naturwissenschaft gar nicht unbedingt ganz vorne, immer und jederzeit gewesen. Viel Kulturelles wurde bei uns in der Familie besprochen. Großes Politikinteresse bestand, Geschichtsinteresse, Musikinteresse, gerade klassische Musik. Und ich war da so ein bisschen so ein Auswurf und habe aber mit großer Begeisterung als Kind, ich habe neulich so eine Kladde gefunden, die hat meine Mutter mir zum 40. Geburtstag geschenkt, der ist ja auch schon lang her. Und da waren so Beobachtungen, was haben die Kinder, ich habe eine wunderbare Schwester, was haben die Kinder früher so Komisches gesagt? Und das machen Kinder ja mal. Und ein Satz war, mein Vater muss mich mit 3 Jahren sinnvollerweise gefragt haben, also für einen Dreijährigen ist das eine frühe Gedankengeschichte. Was willst du später beruflich mal machen? Und dann habe ich ihn wohl angeguckt und habe gesagt, ich will Vogel werden.
Oh.
Das finde ich eine sehr originelle Strategie. Ich habe irgendwie jetzt gelernt, das kann ich nicht, aber deswegen war der Meteorologe wohl immer schon da. Ne? Und dann aber in der Schule große Begeisterung.
Kinder sind ja manchmal weiser als Erwachsene.
Ja,
ein Vogel werden heißt ja auch auf alles von oben schauen, überall schnell weg können, Leichtigkeit. Ja. Welcher Traum stand da womöglich unbewusst dahinter? Ich will ein Vogel werden.
Ja, es war immer der Blick in die Luft. Es war, glaube ich, diese Fliegerei, die ich ja heute betreibe. Ich mache Segelflug, ich mache Gleitschirmflug und bin ja dadurch in sehr leiser Weise in der Luft unterwegs. Und vielleicht hat das da irgendwie schon drin gesteckt. Es ist ja aus 2 Gründen spannend. Wenn man da fliegt, hat man zum einen diesen Blick natürlich von oben, der grundsätzlich mal sehr reizvoll ist. Aber für mich ist auch immer dieser Entschleunigungspunkt. Also wenn ich so einen Flug gemacht habe, bin ich danach wieder ganz anders auf die Füße gestellt. Ich habe viel mehr Entspannung in mir und ich sehe die Kleinheit von Dingen. Und das beruhigt mich auch bezogen auf vielleicht manche Streitigkeiten oder Alltagsprobleme, wo man dann so denkt, hey, das ist ja sehr klein, wenn man diese Perspektive hat. Wenn man dann zum Beispiel in den Alpen fliegt, wie gesagt, dieses Buch war ja auch dann meine Begeisterung, weil ich einfach 26 Jahre da verbracht habe. Das ist ja fast die Hälfte meines Lebens. Und plötzlich diesen neuen Blick, ja.
Mhm. Also beim Segelfliegen komme ich sofort mit, aber Gleitschirm, große Entspannung. Also da hängt man so in einem Ballon in der Luft. Immerhin gibt es einen kleinen Sitzplatz für den Gleitschirmfahrer. Aber trotzdem, also wenn ich das sehe, wird mir schwindelig. Kann man, Herr Plöger, so ein Ding überhaupt wirklich steuern oder bremsen oder ist man da froh in den Naturgewalt?
Ja, das kann man schon, weil sonst wäre ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr da. Also ich habe das angefangen im Jahr 1998, das ist ja auch schon ein Augenblick her und da habe ich einige hundert Flüge produziert. Und wenn man da weder steuern noch bremsen könnte, dann hätte das irgendwann mal einen schlechten Ausgang genommen und würde wahrscheinlich auch keinen Spaß und auch keine Beruhigung verursachen.
Aber also, man kann sich doch nur nach rechts und links werfen. So ein richtiges Steuerknüppel gibt es doch nicht.
Nee, Steuerknüppel gibt es nicht. Also nochmal gerade zum Verständnis. Sie haben gerade Ballon gesagt. Also da ist kein Ballon, sondern da ist eine Schirmkalotte. Und man legt den Schirm erstmal aus. Man koppelt sich dann mit dem Schirm. Man hat einen Sitz praktisch, wenn man das so übersetzen will. Das sogenannte Gurtzeug, wenn man das in der Fachsprache sagt. Und dann schnallt man das eben an, dann gegen den Wind läuft man mit ein, zwei Schritten los, zieht die Schirmkalotte über sich, schaut nach oben, ganz wichtiger Punkt, ist die Kalotte da, wo sie sein soll und sind die Leinen nicht vertöttert und so weiter. Und dann macht man zwei, drei raumgreifende Schritte nach vorne, bremst die Bremsleinen etwas an, man kann bremsen, dann stellt man den Winkel des Schirms etwas anders, er wird langsamer, gleichzeitig bekommt er mehr Auftrieb, steigt hoch und man hat nach zwei, drei Schritten, wenn die Landschaft es zulässt, manchmal 700-800 Meter Luft unter sich. Und das ist ein Faszinosum. Also ich könnte da immer durchdrehen.
Ich höre die Poesie, aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht dabei bin.
Ah, ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie mal mit. Noch, wenn ich noch eins sagen darf, weil Sie noch von Steuern gesprochen haben. Diese Bremsleinen haben natürlich eine Möglichkeit zu steuern. Wenn ich rechts anbremse, dann ist einfach der linke Teil des Schirms schneller als der rechte. Und dann gibt es eine Rechtskurve und umgekehrt. Und da kann ich dann, wenn ich Lust drauf habe, sogar sehr wilde Manöver fliegen. Also wild im Sinne von macht echt Spaß und ist Dynamik. Wing-Overs, können alle
okay,
mal nachgucken,
was ich höre, ist. Hol sie dann wieder ab, wenn sie glücklich gelandet sind.
Ja, das, so kann man es auch einrichten.
Mhm. Pilot konnten sie nicht werden wegen der Augen, aber Segelflug und Gleitschirm ging, ist eine große Leidenschaft, hört man, aber studiert dann eben Meteorologie. Und anscheinend war das schon klar, bevor Sie das Wort überhaupt klar aussprechen konnten, oder? Waren Sie als Junge ein Nerd, Herr Plöger?
Ich habe das mal selber so beschrieben. Also wenn das Wort da schon genutzt worden wäre und existiert hätte, ich bin ja, wie gesagt, schon ein paar Jährchen alt, dann wäre ich das wahrscheinlich, weil diese Wetterbegeisterung war wirklich groß. Also wir hatten dann in der dritten Klasse, hatten wir Sachkundeunterricht und dann musste man so einen Messbecher hinstellen und die Regenmenge messen. Dann musste man Temperaturen aufschreiben und im Millimeterpapier so da verbinden und hatte dann so eine Kurve. Und dann war diese einwöchige Unterrichtsreihe zu Ende, wo ich dann auch so Sachen gelernt habe, wie die Wolken aussehen und wie man sie nennt, noch nicht richtig, das kam dann später. Ich machte dann nach der Woche einfach weiter und da haben meine Eltern schon gedacht, oh, mit diesem Kind, das geht wahrscheinlich ganz in die Hose. Hat sich dann aber am Ende ganz gut entwickelt.
Hat sich beruhigt.
Heute kann ich auch Altocumulus, Perlucidus und so weiter sagen. Altocumulus translucidus, Perlucidus heißt die Wolke oder Cumulonimbus capillatus incus, das ist die hochaufreichende Gewitterwolke. Die erste war Schäfchenwolke. Das gelingt heute und da bin ich zufrieden.
Sie wollten nach dem Studium zum Deutschen Wetterdienst. Da war aber Einstellungsstopp Mitte der 90er. Die hatten festgestellt, sie haben keine Ostdeutschen. Und dann kamen sie als Bonner nicht dran. Ich dachte, vielleicht war das ganz gut, dass sie dann in die Schweiz mussten zu Meteomedia. Sonst wäre das vielleicht nie zu einer Fernsehkarriere gekommen, oder?
Das kann sein. Also ich hatte sicher gar nicht die Absicht. Also tatsächlich war es so, es gab die Wiedervereinigung und dann musste der Deutsche Wetterdienst natürlich die Menschen aus der damaligen DDR übernehmen und in diesem Fall hatte man plötzlich viel Personal und wenn da so ein Neuankömmling auch noch sagte, ja, ich will auch, dann wird das schwer und deswegen konnte ich da nicht anfangen. Ich wollte wahnsinnig gerne auf einem Flughafen die Wetterprognose für die Piloteure machen, also für die Piloten, und denen erzählen, wie auf ihrer Flugreise das Wetter ist. Also das hat mich total fasziniert. Das habe ich auch als 17-Jähriger als Praktikum gemacht und so weiter.
Aber in der Schweiz kam es dann zu einem folgenreichen Satz, den ich jetzt mal zitiere, ausdrücklich zitiere. Sieht scheiße aus, kann aber reden. Ein Satz mit ungeahnten Folgen. Wer sagte ihn und wie ging es dann los?
Ja, das sagte derjenige, das war Jörg Kachelmann, der damals die Firma leitete. Ich war da bei ihm in dieser Firma drin und ich musste schon schmunzeln, weil das war nicht böse gesagt, das war mit einer gewissen Heiterkeit. Ich meine, ich hab mich dann hingestellt und habe gesagt, ja Mensch, das ist ein Kompliment. Er sagt, ich kann reden. Und
dann ging's los und ist geblieben.
Ja genau, also das fing ja mit Radio an und dann hatte ich ein bisschen Radioübung und dann kam ich ins Fernsehen, weil mal irgendjemand fehlte. Und über diesen Satz und Weg und bin bis heute irgendwie da. Und das Lustige ist, die Leute gewöhnen sich ja an einen. Ne? Also Früher habe ich mich oft gefragt, die Moderatorinnen und vor allen Dingen die Moderatoren im Fernsehen, die haben immer volles Haar und tragen nie eine Brille, sehen immer klassisch gut aus. Und dann dachte ich, als ich so die ersten Jahre dabei war, wer gehört nicht dazu? Und dann habe ich immer gedacht, naja, also bei dieser Frisur, die du trägst und bei dieser, du musst auch eine Brille tragen und so weiter, das passt doch gar nicht zusammen. Heute ist das für mich ein erkennbarer Spielvorteil, weil man sagt, ach, guck mal, der ist das. Ne?
Der Mensch braucht immer das Gegenmodell. 2 Minuten 19 Sekunden hat Sven Plöger für die Wettervorhersage. Für den Klimawandel braucht es ein bisschen länger, um den zu verstehen. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Extremwetter hat zugenommen. Es bleibt länger trocken, länger stürmisch. Überschwemmungen kommen häufiger und ungleich stärker vor. Im vergangenen Jahr traf es eben in Deutschland die Menschen an der Ahr. Und wer heute nach Pakistan schaut, sieht eine noch viel größere Dimension der Katastrophe. Sven Plöger, Meteorologe und ARD-Wettermann. Heute muss man wohl ein ziemlich großer Optimist sein, um daran zu glauben, dass der Mensch die Anpassung an den Klimawandel schaffen kann und die menschengemachten Veränderungen zumindest begrenzen kann. Sind Sie das, ein Optimist?
Ich versuche es zu bleiben. Manchmal sage ich als lockere Antwort darauf, ich bin Rheinländer, wir Rheinländer haben so einen Satz drin, zählt neu immer Jotje Jange. Aber dann merke ich sehr schnell, das wirkt natürlich in heutiger Sicht auf die Dinge naiv. Sie haben es gerade gesagt, Pakistan, wir erleben da eine Katastrophe, sind also im Ahrtal, das war ja schon schrecklich, weit über 100 Menschen sind verstorben. Hier sprechen wir von 1000. Man hatte in Pakistan im April diese Hitzewelle mit tagelang über 50 Grad. Das ist eine Situation, wo der Mensch so ohne Hilfsmittel, also Klimaanlagen, tatsächlich auf Dauer nicht leben kann. Das ist zu heiß. Der Organismus kriegt seine Wärme nicht mehr weg. Das heißt, das hat wirklich eine Dramatik. Deswegen so ein Satz, tät noch immer Jotjang, geht nicht rein. Aber was ich wirklich mehr erhalten will, ist ein Optimismus. Denn welche Chance haben wir? Welche Chance haben wir, wenn wir nicht irgendwann jetzt, und ein bisschen Zeit haben wir noch, das sagt die Wissenschaft auch, auch gerade der Club of Rome hat es gestern nochmal thematisiert, kam in vielen Nachrichten. Wir haben noch die Chance, aber jetzt nur noch wirklich, wenn wir es machen. Also wir haben bisher immer A gesagt, B gemacht und gestaunt, dass wir keinen Erfolg haben.
Dabei
und
wollen Sie ja
ein,
nicht.
Wenn ich einen Gedanken zu Ende führen darf, weil es für mich so wichtig ist. Ich habe mir für mich einfach gesagt, was wäre mein persönlicher Vorteil, wenn ich jegliche Hoffnung aufgäbe, wenn ich jeden Optimismus nicht mehr hätte, wenn ich nur noch eine dystopische Apokalypse-Sicht auf die Dinge hätte. Und da habe ich festgestellt, es gäbe gar keinen Vorteil und deswegen bleibe ich Optimist, solange die Wissenschaft sagt, wir haben noch Chance.
Haben Sie denn persönliche Sven Plöger Klimaregeln?
Ja, habe ich tatsächlich mal für mich aufgemacht. Also es gibt zum Beispiel seit mittlerweile 5 Jahren, auch bei mir hat es gedauert, ne? Seit 5 Jahren gibt es einfach genau keinen Inlandsflug mehr mit Sven Plöger. Ich fahre tatsächlich mit der Bahn. Und wenn ich 12 Stunden Bahn fahren muss, weil ich einmal nach Hamburg muss von Ulm und wieder zurück, dann fahre ich einmal nach Hamburg und wieder zurück. Da kann ich sitzen, da kann ich arbeiten, da kann ich mal dösen, da kann ich mal lesen. Das wird als Autofahrer ja auch nicht empfohlen, wenn man selbst fährt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, klar, im Moment hat die Bahn so eine Phase, wo der Bahnfahrplan eher ein Vorschlag ist als ein Fahrplan. Also ich habe schon manchmal Momente, wo ich denke, wuh. Aber ich lerne dabei, wenn man entspannt bleibt, auch ganz viele Menschen kennen. Ist auch teilweise richtig nett, was wir dann alle so gemeinsam erleben, wenn wir da auf irgendwelchen Bahnhöfen verhocken. Aber wir müssen uns dieser Aufgabe stellen. Also es gibt mit mir keine Inlandsflüge. Ich habe eine 1,5 Kilometer Taxiregel für mich aufgestellt. Die heißt, ich muss immer, wenn es ÖPNV gibt, muss ich fahren. Ich fahre mit Bus und Bahn und dann sieht man mich da im Bus hocken, in der S-Bahn hocken und so weiter. Werd manchmal angesprochen, Herr Plöger, Sie fahren Bahn? Ich sage ja. Oder Sie fahren Bus, sage ich, ja, der fährt doch da jetzt und da sitze ich jetzt drin. Taxi darf ich dann fahren, wenn die Strecke länger als 1,5 Kilometer ist und kein öffentliches Verkehrsmittel da ist, dann erlaube ich mir das, sonst gehe ich zu Fuß. Ich habe festgestellt, ich habe Beine dran. Dann habe ich mal ein Haus umgebaut, mit einer völlig neuen Technologie ausgestattet in Sachen Heizung. Das geht dann über Strom, über so Wärmeplatten und über eine Wärmepumpe. Das ist natürlich eine Investition, aber am Ende kriegt man Energie zurück. Also ich kriege Energie, ich mache selbst Energie und das ist auch finanziell noch interessant. Jetzt
dann. Also die Sven-Plöger-Regeln, die schieben dann schon mal an, was wir dann alles in doch hoffentlich sehr viel schnellerer Zeit wuppen werden, als wir uns das vorher mal gedacht haben. Also womöglich lernen wir ja jetzt auch durch zwei ganz negative Ereignisse durch den Ukraine-Krieg und die Gaskrise schneller, was wir brauchen, nämlich sparsam wirtschaften und bescheidener werden. Mhm. Also man kann das eine wirklich nicht gegen das andere aufrechnen, aber es ist fast eine zynische Konsequenz, oder?
Ja, das ist genau das, was jetzt passiert. Und es wäre einfach schön gewesen, wenn wir das von alleine ab dem Moment, wo wir immer gesagt haben, wir möchten weg von der fossilen Energie, wenn wir dann nicht gleichzeitig ständig die Brückentechnologie gesehen hätten. Also das ist für mich eins der tragischsten Worte, Brückentechnologie, wo man dann etwas erfunden hat, damals wie Nord Stream 2, was ja auch ein ewig langes Bauwerk ist, bis man es mal hat. Und dann verwendet man das ja nicht als Brücke für ein halbes Jahr, sondern das war lange angelegt. Billiges russisches Gas war irgendwie gedanklich schön. Und da hat man dann vergessen, dass also auch Gas natürlich weniger CO2-Emissionen hat als zum Beispiel Kohle oder Öl, aber dafür sehr viel Methan emittiert wird. Also es ist alles nicht gut. Fossile Energie ist ein Problem und schafft immer mehr Klimawandel. Aber dann redet man von Brückentechnologie.
Und das klingt so gut, als ob die Brücke trägt.
Ja, das ist genau dieses Problem. Und dann wird es aber eine ewig lange Brücke, weil wir eigentlich dann politisch sagen, wir sagen die ganze Zeit erneuerbare Energie, verwenden aber ewig die Brücke. Wir können also plötzlich diametral Gegenteiliges sagen. Und ja, es bleibt immer schön, dass man sagt, ja, aber die Erneuerbaren wollen wir ausbauen. Von 2015 bis 2020 wurden 88 Milliarden Euro jedes Jahr für Deutschland an Russland für das Gas gezahlt und gleichzeitig 26 Milliarden für den ach so wichtigen Ausbau der Erneuerbaren. Da stimmen die Verhältnisse nicht und wir dürfen uns die Welt nicht schönreden. Wir haben uns auch Herrn Putin schön geredet, wenn man die Geschichte sich anguckt. Was ist da nicht alles passiert seit der Sicherheitskonferenz in München 2007? Wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, unser Fehler ist immer, da gibt es eine physikalische Realität, die wollen wir aber irgendwie nicht anerkennen, weil die nicht schön ist. Dann reden wir uns die Welt schön, verhalten uns nach unserem Schöngerede und staunen nach einem Zeitraum X, dass es irgendwie nicht aufgeht. Und das, finde ich, müssen wir uns abgewöhnen, weil sonst kommen wir jetzt an Grenzen, die irgendwann zu Kipppunkten im Klimasystem führen und das ist schlecht.
Kipppunkt heißt, es ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Genau.
Es gibt dann also zur einen oder zur anderen Seite und man hat nichts mehr zu melden. Gleichzeitig sagen sie immer, man darf nicht missionieren, also nicht zu griesgrämig über die Probleme reden, das soll man nie. Okay, aber fröhlich geht auch nicht mehr.
Nein, fröhlich geht nicht.
Wie denn?
Ja, man muss einfach Dinge zeigen, die funktionieren. Also es gibt doch so viele Start-ups zum Beispiel, die verschiedene Dinge machen. Wir müssen uns auch medial, glaube ich, viel mehr davon berichten, wo es auch mit den kleinen Schritten erfolgreich ist. Denn wir werden ja nicht den großen einen Schritt machen können, mit dem man sagt, so, jetzt haben wir ganz lange überlegt und wir haben jetzt 50 Jahre nichts getan, nichts gewusst, aber jetzt machen wir das eine und dann ist in kürzester Zeit alles bestens. Also das gibt es gar nicht. Es ist immer ein Sammelsurium aus vielen Dingen und die sind automatisch klein, mal 8 Milliarden, das ist die Anteil, also das ist die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten, das wird dann groß. So, und diesen Gedanken müssen wir nach vorne bringen. Start-ups zeigen, Ideen zeigen, was funktioniert. Ich habe mal eine Reise mit Toni Rinaudo gemacht. Das ist derjenige Mensch, der 2018 den alternativen Nobelpreis bekam. Ein toller Australier, der gilt in Ländern wie Äthiopien als Waldmacher. Volker Schlöndorff hat mit ihm auch mal einen Film gemacht unlängst. Das hat mich total fasziniert, wie man regional ein nachhaltiges Ökosystem zurückgewinnen kann mit ein paar schlauen und sehr kostengünstigen Ansätzen.
Schön, dass wir mit ein paar positiven Ansätzen in die Schlusskurve gehen können. Mhm. Herr Plöger, für viele sind Sie schlicht der Wetterfrosch. Das ist ja Ihr Spitzname. Und Sie wollten eigentlich mal Vogel werden. Das ist der Berufswunsch des Dreijährigen. Und gestern beim Vorbereiten dachte ich noch, was für passende Tierchen. Ne? Die Frosch- und die Vogelperspektive von unten und von oben, beides haben Sie ja immer dabei. Wie reich ist das denn? Was macht das mit Ihnen? Darf ich mir Sven Plöger trotz aller Probleme als glücklichen Menschen vorstellen?
Ich glaube schon. Also ich möchte meine Lebenszeit, also so wie ich die Welt verstehe, lebt man einmal. Da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen, aber ich glaube, man lebt einmal. Und diese Zeit möchte ich sinnvoll und mit einer gewissen Fröhlichkeit und Freude verleben. Und ich sehe ja, dass es da ganz viele Chancen gibt. Und das speist sich auch nicht ausschließlich aus Egoismen und ganz viel Geld, sondern das speist sich aus Freundschaften, aus Familie, aus vielen Ideen, tollen Hobbys, die alle zusammen ausmachen, wie ein Leben in sich funktioniert. Ich glaube, das gelingt mir einigermaßen. Also jedenfalls bin ich nicht unzufrieden. Und dann gleichzeitig mit dieser Welt sich den kritischen Teil aufnehmen und jeder an seiner Stelle. Also ich zum Beispiel wäre jetzt als, sagen wir mal, Mensch, der sich ankettet an irgendwelche Brücken, vielleicht nicht der geeignete Klimamahner, sondern ich vielleicht dadurch, dass ich eben das komplizierte Thema übersetze.
Dann wünsche ich Ihnen, dass die Sven-Plöger-Regeln fruchten und dass wir das noch wuppen, und bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch. September ist mit frischem Wind eine ideale Segelzeit, auch für Gleitschirmflieger, oder wechseln die Winde dann schon zu turbulent?
Nee, September ist oft ganz toll, weil die Thermik in den Sommermonaten oftmals sehr stark ist. Im September wird es ruhiger, gelassener.
Dann wünsche ich Ihnen von hier aus guten Flug.
Danke.
Und herzlichen Dank.
Ja.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.